Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Liebesfilm. So dann der doch recht simple Titel des Abschlussfilms von Emma-Rosa Simon und Robert Bohrer, Absolventen der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Aber simpel ist die Liebe eben nie und schon gar nicht die zwischen dem lässigen Lenz und der schnellen, taffen Ira. Er ist jünger, sie etwas älter. Eine recht wilde Liebe. Alles ist noch am Anfang locker, alles ist gut, bis dann diese Frage im Raum steht.
Ich hätte alles für Ira getan. Und dann stellt sie mir diese Frage.
Ist eigentlich Kinder?
Eine Scheißfrage.
Hättest du lieber Drillinge oder ein behindertes Kind?
Meine Güte, ich hab doch nur gefragt.
Liebesfilm ist Generationenporträt, Milieustudie, Berlinfilm, Zeitkapsel und vor allem, er ist sehr, sehr lustig. Ein sehr smarter, zeitgenössischer Humor, den man so im deutschen Film sehr vermisst. Wie der Film entstanden ist und was er mit dem Privatleben der Regisseure zu tun hat, habe ich Emma-Rosa Simon und Robert Bohrer vor der Sendung gefragt und wollte erst einmal von den beiden wissen, wie sie denn den Hauptkonflikt des Films beschreiben würden.
Ja, also das Alter bestimmt, ne? Sie ist ein paar Jahre älter als er. Wir wollten eigentlich nicht, dass das jetzt der einzige Konflikt ist. Es führt natürlich dazu, dass es so ein paar Komplikationen gibt, weil sie dann mit Anfang 40 irgendwann ein Kind haben möchte und er mit Anfang 30 davon natürlich nichts wissen möchte. Gleichzeitig wollten wir aber jetzt keinen Film machen, der sich nur über dieses alte Frau, junger Mann, dass sich das nur darauf bezieht. Das ist so, glaube ich, der Grundkonflikt, der das Ganze ein bisschen am Laufen hält, klar. Nur
der ist aber auch sehr klein ist. Also
ja, richtig.
Der Altersunterschied beträgt ja vielleicht 4, 5 Jahre, was im umgekehrten Fall, wenn der Mann ein bisschen älter wäre, überhaupt kein Thema wäre. Und so wird es plötzlich zum Thema. Da ist halt dieser kleine Unterschied einfach, wird zum Riesending, weil wenn er sagt, ich will jetzt keine Kinder, sagt er, ich will mit dir keine Kinder. Und so entsteht halt eine ganz andere Problematik, die man natürlich dann als Frau in dem Fall viel persönlicher nehmen kann und muss.
Aber das war schon das Bild, das sie dann hatten, als sie sich ans Drehbuch gesetzt haben. Ne? Und von dort aus haben sie dann die Geschichte konstruiert. Vielleicht können Sie erzählen, wie Sie dann aus dieser Ausgangslage den Liebesfilm gemacht haben oder geschrieben haben erst mal.
Also es war ja relativ schnell klar, dass es eine Komödie sein soll, aber auch nicht, keine Schenkelklopfer, aber sich dann trotzdem an einer sehr simplen, sehr alltäglichen Problematik aufhängen muss, die viele Paare haben und wahrscheinlich insbesondere viele Paare in Berlin haben. Und es ist sehr leicht in Berlin so daher zu leben und dann immer festzustellen, oh, ich bin jetzt fast 40, was habe ich eigentlich geschafft? Nix, hatte ich viel Spaß? Ja, was mache ich jetzt damit? und das ist halt so ein bisschen das Grundthema, was halt eben kein Riesenproblem ist, aber trotzdem dazu führt, dass man sich dann irgendwie damit auseinandersetzen muss.
Und jetzt, wir ja auch. Ja genau, Sie jetzt nicht zu viel verraten, glaube ich, dass wir überhaupt auf die Grundannahme überhaupt erst kamen, weil es eben auch unsere Konstellation war. Du bist älter als ich und als wir das erste Mal über Kinder sprachen, sagtest du, ja, was ist denn jetzt? Ich habe ja selber auch keine Lust, aber du musst schon mich auch ein bisschen überzeugen. Und ich habe gesagt, pff, warum denn? Und da war ich dann ganz schnell irgendwie dabei, was mein Vater immer gesagt hat, der sehr spät Kinder bekommen hat. Also mein Vater war Mitte 50, als er mich gezeugt hat. Und er hat gesagt, Robby, lass dir Zeit, du kannst doch Kinder kriegen. Picasso hat noch mit 80 Kinder bekommen. So. Und ich glaube, so, weil wir konnten dann einfach da viel aus unserem Alltag abgucken. Ja.
Ist das dann das Schreiben des Drehbuches, wenn es schon so zumindest autobiografisch grundiert ist, eine Art ja, Reflexion für Sie gewesen, dieser Prozess? Therapeutisch? Wie muss man sich das vorstellen? Das klingt ja so ein bisschen durch.
Ist das therapeutisch gewesen? Sind wir jetzt schlauer? Also können wir uns jetzt unseren Film angucken und sagen, jetzt verstehe ich das endlich?
Ich glaube, das war schon durchtherapiert oder durchdekliniert, als wir angefangen haben zu schreiben, weil unsere Tochter war ja schon da.
Na, du warst schwanger als...
Ja, ich war schwanger, als wir angefangen haben zu schreiben, aber schwanger ist ja auch schon ein Zustand, wo man weiß, wo die Reise hingeht, ja. So halbwegs. Deswegen war das eigentlich kein akutes Thema mehr und ich glaube, das ist auch gut so, weil vielleicht hätten wir den Witz gar nicht so reinbekommen, wenn das noch
Es wäre ein Drama geworden.
Genau. Ja. Es konnte nur zur Komödie werden, weil unsere Tochter schon on the way war.
Ja, richtig.
Über den Humor möchte ich noch sprechen, aber was mir davor noch sehr wichtig war, wenn man Lenz und Ira folgt durch die Art und Weise, wie sie sich annähern und immer wieder auch abstoßen, dass das zwei Menschen sind, die alles recht im Affekt austragen und selbst wenn sie
ihn dann konfrontiert mit dem, ich will Kinder, was ist jetzt? Ist das ein sehr seltsamer Moment erstmal für so eine vielleicht wichtige Frage, wo man sagt, lass uns mal reden und so weiter. Das sind Leute, die auch sehr impulsiv sind und ich hatte das Gefühl, da ist keine Ruhe. Warum war Ihnen das wichtig, dass die beiden sich quasi in so einer, ja, seltsamen, affektierten Art und Weise immer wieder quasi aneinander geraten und wieder abstoßen?
Ich glaube, das ist doch auch einfach brauchbarer für einen Film. Ja, also Kontemplation lässt sich im Film immer so schlecht darstellen. Das sind dann immer so langweilige Montagesequenzen, wo irgendjemand sitzt, sich am Kopf kratzt an Musik und er schaut irgendwie in die Blätter und dann kommt ihm eine Idee. Also das ist so sehr schöner, wenn die auch ein bisschen doof sind. Ja.
Die Prämisse war ja auch ein bisschen, Ira ist grundsätzlich etwas zu schnell und Lenz ist grundsätzlich etwas zu langsam.
Ja,
und genau. Da beißt sich das halt immer wieder. Und deswegen ist Ira mit ihrer Frage, also willst du Kinder und vor allem in diesem Ort, in der Autowaschanlage, auch ein bisschen deplatziert.
Ein wenig.
Aber die Zeit, die es für Lenz braucht, sich überhaupt wirklich dazu zu äußern, außer das initiale ist mir zu früh, ist dann auch sehr, sehr lang.
Ich meine, sie konfrontieren Lenz ja auch mit unterschiedlichen Männerbildern. Das ist ja auch wirklich das Spannende, dass Lenz quasi in seiner eigenen Art, keine Ahnung, ob das jetzt Projektionen sind oder Geister, auf jeden Fall sind das sehr reale oder zumindest zum Teil real gewesene Männerfiguren. Ein Mujahedin, ein Navy SEAL, der Kapitän der Costa Concordia. Was ist das für eine Idee? Sind das Geister? Sind das Projektionen? Sie kommen ja wirklich. Sie reden ihm auch unterschiedliche Sachen ein.
Ich war damals sehr verliebt in Tony Soprano von den Sopranos, ja? Also ein Mafia-Boss, weil man so spürt, dass seine Zeit vorbei ist und er selber spürt es auch. Und diese ganzen Männerfiguren, die wir jetzt in unserem Film haben, Soldaten, also lauter Krieger, Kämpfer und dann eben auch so ein Macho-Kapitän zum Beispiel, das sind alles so Figuren, deren Zeit einfach hoffentlich ja auch vorbei ist. Und gleichzeitig ist es ja auch irgendwie schade. Ja? Also es ist nicht wirklich schade, eigentlich ist es gut, dass es vorbei ist. Aber diese Figuren, die haben so eine schöne Tragik, ja. Und die wo kommen die bei ihm her? Ich weiß es nicht. Möglicherweise auch, dass weil sein Vater so alt ist und er mit einem Männerbild groß geworden ist, eben so ein Männerbild groß geworden ist. Und ich glaube, er sagt da nochmal Tschüss sozusagen zu diesen alten Männerbildern. Also so richtig, weißt du, die quatschen ja auf ihn ein und sagen, hey, die Frauen musst du so und so behandeln und dieser ganze Macho-Scheiß. Und das kommt ja trotzdem nicht bei ihm an. Er ist ja eigentlich auch schon weiter. Ja, also das sind so die Geister aus der Tiefe, die nochmal an ihm zerren.
Wie wichtig war Ihnen eigentlich eine Milieubeschreibung? Weil neben der Humorik und neben der sehr eigentümlichen Art und Weise, sich dieser Beziehung zu nähern, ist es ja auch ein Berlin-Film. Und ich meine, es ist ein Berlin-Kreuzberg-Film, wenn wir noch konkreter sein wollen. Kreuzberg vor allem mit all seinen Gentrifizierungserscheinungen. Mussten Sie da lange nach diesen Bildern suchen, nach den Rollkoffer-Asiaten und den aggressiven Müttern?
Überhaupt nicht. Das Milieu ist quasi en passant entstanden. Wir haben zu Hause gedreht, wir haben vor unserer Haustür gedreht, wir haben im Görlitzer Park gedreht, wo wir halt jeden Morgen durchlaufen. Das heißt, das war relativ einfach zu sagen, okay, und jetzt kommen ganz viele Rollkoffertouristen und jetzt sagt der Typ mit dem St. Pauli-T-Shirt was über Lenz und über Touristen. Das lief von alleine quasi. Das war irgendwie klar.
Ich meine, wir haben es natürlich ein bisschen überspitzt, ne? Gleichzeitig gibt es diese Rollkoffertouristen natürlich. Und es gibt auch die genervten Mamis, gibt's alles. Wir haben, ich glaube, ist es ein Film über eine Milieubeschreibung? Natürlich. Gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, dass der Film jetzt schon Zeitdokument und kein aktueller Film mehr ist, was sowohl gut wie auch schlecht ist, finde ich, weil die Stadt verändert sich halt so rasant, dass Kreuzberg, wie da beschrieben, halt ein Ort, an dem man wirklich komplett in den Tag hineinleben kann, das ist heute nicht mehr so. Ja, das ist, wir beschreiben ja da, die Filmhandlung setzt ein am 2. Mai 2011, also tatsächlich die Nacht, in der Osama Bin Laden erschossen wurde, wo wir uns tatsächlich auch näher gekommen sind zum ersten Mal. Und 2011 sah das wirklich noch anders aus. Ja. Ja, da konnte man Sommer, da waren die Mieten noch nicht so hoch, da war einfach noch mehr Platz. Und heute könnte man den Film, heute würde das nicht mehr so stattfinden. Aber es ist eben, glaube ich, also es ist ein Kommentar, es ist eine Beschreibung dessen und ich hoffe aber, dass es eben so beiläufig erzählt wird. Ja. Und trotzdem fällt es ja auf. Das freut, also das, dann ist es hoffentlich aufgegangen.
Ja, ja, genau. Vor allem diese Geschwindigkeit, dass man das heute wahrscheinlich wirklich gar nicht mehr so zeigen könnte. Ja. Beziehungsweise erschwerter. Man müsste es inszenieren, man kann ja alles
inszenieren. Ach so, dann inszeniert ist das ja.
Ja, ja.
Rollkoffertouristen.
Ja, ja, ist schon klar. Und trotzdem wären diese Bilder wahrscheinlich hätten eine andere Resonanz. Die würden auf einen anderen Boden treffen.
Ja, genau.
Es ist ja vor allem lustig und es sagt sich so leicht, aber Humor und das deutsche Kino, das ist jetzt keine Liebesbeziehung zur Zeit. Und ja, da bräuchte es einen Liebesfilm. Und was ich spannend fand, es ist ja nicht nur visuell, wir haben von den Rollkoffer-Asiaten gesprochen, das ist ja nur ein kleiner Teil.
Rollkoffer-Asiaten, ein verschiedener Begriff.
Es ist ja auch auf der Dialogebene, es sind ganz viele tolle Sprüche. Ich habe schon ein bisschen rausgehört, dass Sie auch aus dem Leben gefischt sind. Und trotzdem, ich weiß, es ist schwer, darüber zu sprechen, wie man Humor erschafft. Aber wie sind Sie daran gegangen? Sie haben schon gesagt, Sie wollten, dass es lustig wird. Aber wie haben Sie das quasi nochmal gegengecheckt, dass es denn auch für Sie dann zumindest lustig war?
Wir haben uns gegenseitig die Szenen gemailt. Also ich lag dann tatsächlich noch im Wochenbett mit unserer Tochter und habe im großen Bett gestillt und geschrieben. Und Robert saß unten und hat geschrieben. Und wenn eine Szene halbwegs fertig war, haben wir die uns geschickt. Und ich habe dann auf Roberts Reaktion gewartet und vice versa. Und wenn der andere meinte, finde ich lustig, dann
ja.
War wir schon zu zweit.
Also ich will jetzt auch nicht zu großkotzig klingen, aber die Hauptsache ist, dass man es selber lustig findet. Und das muss man auch bewahren. Man ist so vielen Einflüssen ausgesetzt und so vielen Meinungen, so vielen Kommentaren und ja, finde ich aber nicht lustig und so weiter. Und das einzige Werkzeug, das einzige, was einem ja wirklich bleibt, ist der eigene Geschmack, der eigene Humor. Man muss das selber mögen.
Wie steht es eigentlich mit filmischen Vorbilder? Ist immer so ein schwieriges Wort, merke ich bei Gesprächen mit Regisseuren, weil man will nicht als Epigone gelten, als jemand, der etwas nachmacht. Aber gerade das ist ja schon etwas, also gerade so sagen wir mal, der Rhythmus und der Ton ihres Films ist etwas, was ich aus dem deutschen Film ehrlich gesagt zurzeit gar nicht kenne. Natürlich fällt ein großer Name einem da sofort in den Kopf, aber es ist
was, jetzt, bitte?
Na, Woody Allen kommt einem natürlich in den Kopf. Sie reißen die Arme in die Hose. Also es ist schon so einer, der irgendwie mit, ich will nicht sagen mitgeschrieben hat, aber er war irgendwann dann doch schon da.
Wir haben Annie Hall, glaube ich, 10-mal geguckt.
Ja. Und Annie Hall ist wirklich ein...
Und die Schrift geklaut.
Ja, wir haben die Schrift geklaut. Wir sind, Annie Hall ist ein so, das ist ein beinahe perfekter Film. Und der Humor, dieses...
Ach, keine Ahnung. Und trotzdem eigenartig. Ja. Also auch, dass er plötzlich in die Kamera guckt und direkt einen anspricht und diese Bilder
der ist so
aus der Vergangenheit.
Einfallsreich.
Diese Pausen.
Ja.
Und deswegen auch die Entscheidung, eben diese Figuren, die aus dem Aufkommen, den Skettino und so weiter, eben nicht anders zu inszenieren, irgendwie dann abgefahrenes Licht zu machen oder irgendwas Fantastisches draus zu machen, sondern dann steht er halt da ganz selbstverständlich und quatscht mit Lenz. Und das war auf jeden Fall, weil wir gesehen haben, dass es bei Annie Hall gut funktioniert, haben wir auch gedacht. Weil es gibt immer wieder Gespräche und es kam immer wieder die Frage, naja, wie taucht denn jetzt der Capitano auf? Nein, der steht da.
Halt da.
Seid ihr euch da sicher? Ich sag, ja, so machen wir das.
Sehr gut. Ist halt da, ne? Und bei und Woody Allen ist noch x-mal radikaler, ja? Dann gibt es einen Rückblick in Annie Hall in seine Kindheit und dann ist der junge Woody Allen ist einfach ein Bengel, der überhaupt nicht aussieht wie er, aber einfach die gleiche Brille anhat. Fertig, ja? Und halt redet wie er, ne? Genauso, als wäre er halt nicht 10 Jahre alt. Und das ist so einfach und macht es eben, es ist albern, aber eben wunderbar albern. Und Albernheit ist, das muss man sich auch trauen, das ist halt toll, finde ich.
Aber jetzt sehen wir uns erstmal Ihren Film an, Liebesfilm. Ab Donnerstag kommt er in die Kinos. Die beiden Regisseure waren meine Gäste, Emma Rosa Simon und Robert Bora. Vielen Dank für den Besuch und vielen Dank für den Film.
Vielen Dank.